Wir sind angekommen, sage ich. Heute sind wir bei Heidrun und Harald in Hessen. Hier gibt es frische Eier aus Freilandhaltung und Bullen, die ihren Stall selber entmisten. Da vorne können Sie schon den Bauernhof sehen. Da laufen ja viele Hühner rum, sagt Biene, während sie und Max ihre Superkräfte-Gummistiefel anziehen. Ich bin schon so gespannt. Herzlich willkommen. Hattet ihr eine schöne Fahrt? Oh ja, antworte ich. Hier gab es unterwegs schon viel zu sehen. Ihr kommt genau richtig. Unsere Hühner sind eben aufgewacht und haben ihr Frühstück und ihre Morgentoilette fast beendet. Jetzt spazieren die Damen aus dem Stall, um den Tag in der Sonne zu verbringen. Kommt mit. Wow, das ist ja riesig hier, staunt Wimmelmax. Das muss es auch sein, sagt Harald. Unsere Hühner sind ja draußen. Das nennt man Freilandhaltung. Tagsüber haben sie immer die Möglichkeit, sich auf der Wiese oder im Stall aufzuhalten. Ganz wie sie möchten. Hier draußen können sie scharren und picken. Nachts sind die Tiere natürlich im Stall. Das ist sicherer für sie. Jedes Huhn legt in der Regel jeden Tag ein Ei. Müsst ihr die Eier alle aufsammeln? Fragt Wimmelmax. Das sind doch wahnsinnig viele. Nein, nein, lacht Heidrun. Jedes Huhn hat im Stall sein Nest, in das es das Ei legt. Das fällt dann auf ein langsames Transportband. Vorsichtig werden dann alle Eier in unseren Sortierraum transportiert, wo meine Mitarbeiter sie stempeln und auf die Papppaletten legen. Die heißen Lagen und haben Platz für 30 Eier. Ihr müsst jedes Ei stempeln? Mit der Hand? Was steht auf dem Stempel drauf? Ja, das ist reine Handarbeit, nickt Heidrun. Auf unseren Eiern steht die 1 für Freilandhaltung, die Buchstaben DE für Deutschland und dann unsere Betriebsnummer. Jedes Ei, das man hier in Deutschland kaufen kann, hat diesen Stempel. Achtet doch demnächst einfach mal drauf. Die 0 steht für Biohaltung, die 1 für Freilandhaltung, die 2 für Bodenhaltung und die 3 für Käfighaltung. Und welche Zahl steht für die Legebatterien, fragt Wimmelbiene. Legebatterien sind in Deutschland verboten, erklärt Harald. Die gibt es schon seit über 10 Jahren nicht mehr. Das ist auch gut so, finde ich. Wimmelbiene hat sich in der Zwischenzeit mit einigen Hühnern angefreundet. Sie steht mitten zwischen den Tieren und scheint ein interessantes Gespräch zu führen. Ich bin Wimmelbiene. Sehr erfreut, dich kennenzulernen. Ich bin Renate und meine Freundin da heißt Bärbel. Was macht ihr denn so den ganzen Tag? Man sagt doch immer, ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Das stimmt absolut nicht. Bärbel gackert erbost. Wir sind den ganzen Tag beschäftigt. Morgens nach dem Aufstehen frühstücken wir erstmal. Nach dem Frühstück gehen wir in den Wintergarten. Ist es da kalt drin? Fragt Wimmelbiene erstaunt. Oh nein, das ist für uns Hühner so etwas wie für euch Menschen das Badezimmer. Nur eben draußen. Es ist ein überdachter, eingezäumter Bereich im Freien. Die Bodenfläche ist mit Sand eingestreut. Wir sind ja sehr sauber und legen großen Wert auf Körperhygiene. Deshalb nehmen wir jeden Tag ein ausgiebiges Staubbad. Das ist gut für unser Gefieder. Dann seid ihr ja richtig anspruchsvoll, staunt Wimmelbiene. Meinst du? Ich finde, das steht uns zu, gackert Renate und schüttelt stolz ihr frisch geputztes Gefieder. Unser Wintergarten ist optimal, dadurch staubt es im Stall nicht so. Und wenn wir hier durch den Sand laufen, reinigen wir außerdem unsere Füße. Wenn es mal regnet oder kalt ist, versammeln wir uns auch hier. Kälte und Regen mögen wir nämlich gar nicht. Was sind das denn für kleine Hütten da auf der Wiese, fragt Wimmelbiene. Das sind unsere Schutzunterstände, sagt Bärbel. Wenn das Wetter schön ist, scharren und picken wir am liebsten. Hier auf der Wiese finden wir jede Menge Würmer und Insekten. Wenn wir merken, dass der Habicht oder ein anderer Greifvogel am Himmel kreist, dann fängt diejenige von uns, die ihn zuerst sieht, ganz laut an zu gackern und wir laufen schnell unter die Stände. Die Menschen sagen ja immer, du dummes Huhn, aber das stimmt gar nicht. Wir wissen genau, wann wir uns verstecken müssen. Wir können richtig schnell laufen, wenn es nötig ist, setzt Renate hinzu. Wo verkaufen Harald und Heidrun denn die Eier, die ihr legt? Wir haben hier auf dem Hof einen kleinen Laden, sagt Bärbel. Viele Leute aus der Umgebung kommen täglich hierher und kaufen ganz frische Eier. Ich glaube, dass unsere Eier denen wohl gut schmecken. Das liegt aber auch an den selbstgemachten Nudeln, die Heidrun seit einiger Zeit anbietet, wendet Renate ein. Da hast du recht, sagt Bärbel. Die schmecken viel besser als die aus der Fabrik. Das finde ich toll, ruft Wimmelbiene. Selbstgemachte Nudeln von frischen Eiern, direkt vom Bauernhof. Ich liebe Nudeln. Da will ich doch gleich mal schauen, ob ich eine Tüte mit nach Hause nehmen kann. Sie verabschiedet sich von Renate und Bärbel. Meinst du, dass es in dem Eierladen auch Brot mit hessischer Leberwurst gibt? Fragt Charlie hoffnungsvoll. Ich hab schon wieder Hunger. Und Nudeln mag ich so gar nicht. Aus dem Stall hören wir ein lautes, dunkles Muhen. Das sind unsere Bullen. Sie werden gerade gefüttert, erklärt Harald. Kommt, ich zeige euch mal, wie sie ihre Ställe selber ausmisten. Wir haben hier nämlich einen Tretmiststall. Neugierig gehen wir hinter Harald her. Ui, sind aber groß, meint Wimmelmax ehrfürchtig. Die Tiere kommen uns gewaltig vor im Vergleich zu Kühen. Die sind auch schon beinahe 2 Jahre alt, sagt Harald. Wir haben sie hier, seitdem sie 4 Monate alt sind. Ihr wisst ja von eurem Besuch bei den Milchkühen, dass die männlichen Kälber nach einiger Zeit verkauft werden. Einige bleiben 2 Wochen, andere auch bis zu 6 Wochen da, wo sie geboren wurden. Dann kommen sie auf einen Hof, der sich nur um junge Bullenkälber kümmert. Dort bleiben sie für 100 Tage. Während dieser Zeit wird nach und nach das Futter von Milch auf feste Nahrung umgestellt. So erhalten sie die wichtigen Nährstoffe, die sie brauchen. Wimmelmax überlegt, wie bei kleinen Kindern. Erst kriegen sie nur die Flasche mit Milch und wenn sie ein paar Monate alt sind, bekommen sie Brei. Wenn sie dann älter werden und Zähne kriegen, können sie auch das essen, was die Erwachsenen kriegen. Harald nickt. Tierkinder müssen genau wie Menschenkinder immer das bekommen, was zu ihrem Alter und ihrer Entwicklung passt. Wenn die Tiere 4 Monate alt sind, heißen sie Jungbullen. Dann werden sie in die Mastbetriebe, also auch hierher, gebracht. Sie sind dann schon ordentlich groß. Hier bleiben sie etwa 1,5 Jahre. Sie wiegen dann ca. 750 Kilo. Die Bullen müssen zum Schlachthof gebracht werden, bevor sie 24 Monate alt sind. Was fressen denn so große Bullen? Fragt Wimmelmax. Große Tiere haben auch großen Hunger, sagt Harald. Unsere Bullen bekommen Mais-Silage und 3 bis 4 Kilogramm Futterergänzer aus Getreide und Sojaschrot. Außerdem gibt es noch eine kleine Menge Mineralfutter. Mais-Silage gibt es ad libitum, erklärt Harald. Das kennen wir, ruft Wimmelmax. Mein Onkel hat uns das erklärt. Das heißt, die Tiere können nach Belieben fressen. Der Futtertrog ist nie leer. Ganz genau, bestätigt Harald. In der Regel frisst ein Bulle pro Tag etwa 20 bis 30 Kilo Mais-Silage. Wimmelmax überlegt wieder. Du, Onkel Ralf, wir können auch ad libitum essen. Bei uns zu Hause ist ja im Kühlschrank oder in der Vorratskammer immer etwas da. Wir brauchen es uns nur zu nehmen. Du hast recht. Es ist nicht selbstverständlich, dass immer etwas zu essen da ist. Und dafür sollten wir dankbar sein. Du, Harald, du hast doch gesagt, dass deine Bullen ihren Stall selber ausmisten. Wie machen die das denn? Fragt Wimmelmax neugierig. Das interessiert mich aber jetzt auch brennend. Unsere Tiere stehen hier in relativ großen Gruppen zusammen. Sie sind mit jeweils Gleichaltrigen zusammen in riesigen Boxen. Deshalb sind sie sicherheitshalber durch Leitplanken voneinander getrennt. Wenn diese Kolosse anfangen, miteinander zu kämpfen, ist das nicht ganz ungefährlich. Die Boxen sind mit Stroh eingestreut, zeigt Harald uns. Plötzlich sehen wir einen Wagen, den Harald mit Handschalter steuert, an Schienen über die Boxen schweben und Stroh verteilen. Max ruft aufgeregt. Guck mal, Onkel Ralf, die Bullen haben total Spaß, wenn das Stroh auf sie niederrieselt. Das ist unsere Einstreuanlage. Einmal am Tag bekommen die Bullen frisches Stroh. Es prasselt von oben auf sie herab. Eingestreut wird der hintere Bereich ihrer Liegefläche. Harald erklärt weiter, wir haben diesen Stall erst vor einigen Jahren gebaut und diese Haltungsform hat uns überzeugt. Die Tiere fühlen sich sauwohl. Sie fressen besser und streiten sich auch weniger. Die Stimmung hier im Stall ist richtig entspannt. Und praktisch ist es auch. Wie du schon sagst, misten sie ihren Stall selber aus. Wenn die Bullen zum Futtertrog gehen, treten sie den Mist von der Liegefläche in den Mistgang. Alle 3 Stunden kommt der automatische Mistschieber und befördert den Mist aus dem Stall. Der Schieber fährt ganz langsam, sodass die Tiere sich nicht verletzen können. Das ist wirklich total praktisch. Was machst du denn mit dem Mist, Harald? Fragt Wimmelmax. Den fahre ich zum Teil in eine Biogasanlage hier in der Nähe. Dort wird Strom und Wärme aus Mist gemacht. Cool, ruft Wimmelmax begeistert. Den Rest bringe ich auf meine Äcker. Mist ist, genau wie Gülle, einer der wertvollsten und natürlichsten Dünger, die wir haben, erklärt Harald. Hier ist ja eine richtige Insektenparty, sagt Wimmelmax, während er sich auf ein großes Bund Stroh setzt. Auf dem Misthaufen hinter dem Stall sind Fliegen, Insekten und andere kleine Lebewesen. Charlie setzt sich daneben. Ein großer Käfer krabbelt auf die beiden zu. »Hallo, ich bin Karl«, sagt er. »So ein Misthaufen ist für uns Käfer und viele andere Insekten, Würmer und andere kleine Tiere ein richtiges Paradies. Wir leben hier mit unseren Familien. Unsere Kinder werden hier geboren und reichlich Nahrung finden wir ja auch. Viele Leute wissen gar nicht, dass Mist und auch Gülle, ja jeder Kuhfladen auf der Weide, ein richtiges Biotop ist«, sagt Karl. Insekten, Käfer und Fliegen legen ihre Larven hier ab. Würmer, die Futter für Vögel sind, siedeln sich hier an, weil sie hier ihre Nahrung finden. Mäuse finden hier Nahrung, die wiederum sind wichtig für Greifvögel und Eulen. Dann ist so ein Misthaufen ein richtiger Kreislauf, sagt Wimmelmax. Ohne Mist und auch Gülle haben viele Insekten, Käfer und Würmer keinen Lebensraum und keine Nahrung. Sie würden verschwinden und mit ihnen die Vögel und die Mäuse. Und wenn es keine Mäuse gibt, haben auch die Greifvögel oder kleinere Wildtiere keine Nahrung. Früher durften die Bauern im Winter, wenn der Boden gefroren war, den Mist noch auf die Felder ausbringen. Das war für die größeren Vögel die einzige Nahrungsquelle, denn bei Frost finden sie sonst nichts. Heute ist das verboten, sagt Karl. Charlie nickt. Im letzten Winter, als es auf einmal so kalt wurde und viel Schnee lag, sind viele Eulen verhungert, weil sie im gefrorenen Boden natürlich nichts zu fressen gefunden haben. Ich habe gehört, wie Jan und Opa Wilhelm sich darüber unterhalten haben, dass demnächst die Misthaufen auch noch mit einer Folie abgedeckt werden sollen, erzählt er. Dann finden ja die Vögel und die Mäuse auch nichts mehr zu fressen, ruft Wimmelmax. Ja, leider ist das wohl so, meint Karl. Mit einer Folie über dem Misthaufen zieht ihr doch bestimmt auch aus, oder Karl? Karl nickt. Ja, unter einer Folie können wir auch nicht leben. Wo soll ich denn meine Mistkugeln rollen? Ich bin nämlich ein Mistkäfer, sagt er voller Stolz. Wusstest du eigentlich, dass so ein Misthaufen früher für die Bauern ein Statussymbol war? Was ist denn ein Statussymbol, will Wimmelmax wissen. Ein Statussymbol ist ein Zeichen dafür, dass ein Mensch wohlhabend ist. Wie ein großes Auto oder ein riesiges Haus. Für die Bauern war es früher der Misthaufen. Je größer der war, desto mehr Tiere gab es auf dem Hof. Und das war ein Zeichen dafür, dass der Bauer viel Geld hatte. Wisst ihr, was für mich am besten wäre, bellt Charlie? Ein großes Leberwurstbrot. Hast du eine Idee, wo es hier eins gibt, Karl? Karl überlegt. Ich glaube, wenn du lieb guckst und mit dem Schwanz wedelst, macht Heidrun dir eins. Das kriege ich hin, freut sich Charlie und läuft schwanzwedelnd in Richtung Wohnhaus. Wimmelmax verabschiedet sich von Karl, dem Mistkäfer. Ein Misthaufen riecht zwar nicht so schön wie eine Blumenwiese, aber er ist genauso voller Leben. Ich muss noch eben ein paar Sachen einkaufen, rufe ich Wimmelmax und Wimmelbiene zu. Im Kühlregal eines nahegelegenen Supermarktes finde ich Milch, Joghurt und Käse. Klasse, sogar von einer Molkerei hier in der Nähe. Hinter der Kühltheke höre ich ein leises Fluchen. Kann ich helfen? Frage ich den Mann im Arbeitsanzug, der mit Schraubenzieher vor der großen Truhe kniet. Das ist echt nett, aber ich hab's gleich. Ich bin Holger, Monteur bei einer Firma, die Kühltruhen und Theken baut. Wir bauen und liefern Kühlschränke, Kühltheken, Kühlanlagen und jede Menge unterschiedlicher Kühlsysteme für Gaststätten und Hotels, für Supermärkte und auch für große Industriefirmen. Wir brennen für Kälte, lacht Holger. Cooler Typ, denke ich. Holger und seine Kollegen sorgen dafür, dass immer alles frisch bleibt. Wenn ich mich hier so umsehe, sehe ich eigentlich nur Blumen, bemerkt Wimmelbiene erstaunt. Hinter dem Hof kann man große Flächen mit Blüten unterschiedlichster Art und Farbe bestaunen. Wir wissen ja, dass überall im Land Bauern Blühstreifen und Blühwiesen anlegen und sich darum kümmern. Aber Harald scheint es ganz besonders gut zu meinen. Was ihr hier seht, ist ein besonderes Programm des Landes, erklärt er uns. Es heißt HALM, Hessisches Programm für Agrar-, Umwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen. Ich kann entscheiden, ob ich Blühflächen anlege, die nur ein Jahr blühen oder welche, die mehrere Jahre blühen. Ich habe mich für eine mehrjährige Mischung entschieden. Die Samen der Pflanzen stammen hier aus der Region. Wir haben hier Wildkräuter, Blumen, Gräser, Klee und vieles mehr. Hier finden Insekten und Bienen, die wichtig zur Bestäubung von Wald- und Nutzpflanzen sind, ihre Nahrung. »Was ist denn das da hinten?« rufe ich und zeige auf einen Trecker, der einen Anhänger zieht, auf dem es ebenfalls blüht und der wie eine rollende Blumenwiese aussieht. Den habe ich mit einigen Freunden und Bauern hier aus der Gegend fertig gemacht. Wir haben den Anhänger mit Erde befüllt und ebenfalls diese Blühmischung eingesetzt. »Und was macht ihr damit?« fragt Biene. »Wir dürfen den Wagen auf Marktplätzen oder an anderen Orten aufstellen. Viele Leute haben ja nicht die Möglichkeit, sich unsere Blühflächen oder Streifen hier auf dem Land anzusehen. Und so kommen wir damit eben zu ihnen in die Stadt. Leider haben viele ein völlig falsches Bild von der Landwirtschaft. So kann jeder zu uns kommen und nachfragen.« Harald erklärt weiter, »wir haben auch eine kleine Menge Blühsamen in Tüten verpackt. Die verschenken wir, so dass jeder zu Hause im Garten etwas dafür tun kann, Lebensraum und Nahrung für Insekten zu schaffen. Wer keinen Garten hat, kann den Samen auch in einen Eimer oder ein anderes Gefäß säen. Hast du noch welche von den kleinen Blühsamentüten?« fragt Wimmelbiene. »Ja, da sind noch jede Menge.« »Du, Max«, sagt sie aufgeregt, »wir nehmen die mit in die Schule und verteilen sie da. Dann kann jeder unserer Freunde zu Hause seine eigene Blühfläche anlegen.« »Guck mal, Onkel Ralf, da wachsen ganz viele Apfel- und Kirschbäume«, ruft Wimmelmax. »Das ist eine Streuobstwiese«, erklärt Harald. »Die hat der Obst- und Gartenbauverein gepachtet. Streuobstwiesen haben eine unheimlich lange Tradition, erzähle ich. Nicht nur hier in Hessen. Die Besonderheit ist die alte, traditionelle Anbauweise der Bäume. Verschiedene Arten Obst, meist mit großen Baumkronen und hohen Stämmen, stehen in unregelmäßigen Abständen auf einer Wiese, die nur wenig bewirtschaftet wird. Viele unterschiedliche Insekten- und Vogelarten sowie kleine Wildtiere leben hier. Bei den Obstbäumen handelt es sich meistens um alte, regionale Sorten, die selten geworden sind und die man in keinem Supermarkt kaufen kann. Früher waren diese Streuobstwiesen wichtig für die Ernährung der Leute und wurden gehegt und gepflegt. Aber durch immer neuere Züchtungen und die Entstehung der Obstplantagen wurden sie uninteressant. Außerdem wurden viele Streuobstwiesen, die in der Nähe von Siedlungen waren, vernichtet, damit Baugrundstücke entstehen konnten. Richtig, sagt Harald. Mittlerweile werden hier in Hessen die Streuobstwiesen sogar durch das Naturschutzgesetz besonders geschützt. Auch die Menschen hier interessieren sich wieder dafür. Und es gibt Aktionstage, damit die Geschichte und die Bedeutung von Streuobstwiesen wieder mehr Wertschätzung erlangt. »Darf hier eigentlich jeder herkommen und Äpfel und Kirschen pflücken?« fragt Wimmelmax. »Nein, die gehören dem Besitzer oder dem Pächter«, sagt Harald. »Aber der Obst- und Gartenbauverein hat eine gute Lösung gefunden. Wir haben um einige Bäume ein gelbes Band gewickelt und auf einem Schild darauf hingewiesen, dass das Obst von diesen Bäumen gepflückt werden darf. Und siehe da, es klappt. Die anderen Bäume werden seitdem in Ruhe gelassen.« Aus unseren Äpfeln wird hessischer Landwein gemacht. Bei uns heißt der Äppelwoi. Wimmelmax und Wimmelbiene kichern. Das Wort hört sich in ihren Ohren lustig an. Wie macht man denn Äppelwoi? Fragt Wimmelmax. Dafür braucht man säuerliche Äpfel, die mit Schale und Kerngehäuse verarbeitet werden. Dafür werden die alten Apfelsorten aus den Streuobstwiesen verwendet. Die Äpfel werden in einem großen Becken grob gemahlen. Diese Masse nennt man dann Maische. Die Maische wird durch ein Rohr in die Presse transportiert und der frisch gepresste Saft kommt dann in große Edelstahltanks. Da kommt dann auch die Hefe dazu. Es ist wie beim Wein aus Trauben. Die Hefe sorgt bei der Alkoholherstellung für die Gärung. Äpfel enthalten ja Fruchtzucker. Zucker und Hefe zusammen führen zu einer Gärung. Unser Apfelsaft-Hefe-Gemisch muss einige Tage gären. So entsteht dann der Alkohol. Danach wird der Äppelwoi im Fässer umgefüllt, wo er noch nachreifen kann. Das, was beim Auspressen übrig bleibt, nennt man übrigens Trester. Der wird gerne an Schafe oder Rinder verfüttert. So wird alles nachhaltig verwertet. Also ist der Äppelwoi ein rein natürliches, nachhaltiges und absolut regionales Getränk, überlege ich. Und er wird tatsächlich nur aus Äpfeln von Streuobstwiesen gemacht. Er schmeckt am besten ausgeschenkt aus dem Bembel, einem Krug aus Steingut mit blauem Muster. Getrunken wird aus einem Gerippten. Das ist ein Glas mit einem Rautenmuster. Das hat bei uns in Hessen Tradition, sagt Harald. Genau wie der berühmte Handkäse mit Musik und die Frankfurter grüne Soße, die aus 7 Kräutern besteht. Die Kräuter sind an vielen Marktständen erhältlich. Jetzt möchte ich diese Spezialitäten aber auch mal probieren. Zusammen mit Harald setze ich mich an den Tisch in der Streuobstwiese, wo gerade ein kleines Fest gefeiert wird und wir herzlich willkommen sind. Wimmelmax und Wimmelbiene haben von Heidrun einen Korb bekommen und dürfen nach Herzenslust Äpfel und Kirschen pflücken. »Onkel Ralf, wo bist du?« höre ich Wimmelmax und Wimmelbiene rufen. Und da kommen sie schon angerannt. »Guck mal, Heidrun war so lieb und hat für Charlie noch ein Leberwurstbrot gemacht.« Es hätte mich auch gewundert, wenn der kleine freche Hund Hessen ohne sein Leberwurstbrot verlassen hätte. »Schade. Hier ist es nämlich echt gemütlich. So ein Tag geht viel zu schnell vorbei, denke ich.« Wir verabschieden uns von Harald und Heidrun. »Wo fahren wir denn jetzt hin?« fragt Biene. »Jetzt fahren wir nach Nordrhein-Westfalen. Das ist das letzte Ziel unserer Reise.« »Habt ihr die Suchfigur schon gefunden? Wir sind ganz sicher, dass ihr sie kennt. In der hessischen Stadt Hanau sind die berühmten Gebrüder Grimm aufgewachsen. Sie haben viele Geschichten und vor allem Märchen aufgeschrieben, die noch heute jedes Kind kennt. In Hanau steht ein Denkmal der beiden Brüder. In dem Märchen mit unserer Suchfigur geht es um ein artiges und ein unartiges Mädchen und eine Frau, die es schneiden lassen kann. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Suche nach Frau Holle.